Immer wieder vor Turbulenzen an den Märkten, das drückt auf die Wachstumserwartungen, auch bei der Bundesbank. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschland-Prognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Die Lufthansa will ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufnehmen. Als Termin dafür hat die deutsche Fluggesellschaft den 23. Juni genannt. Die Entscheidung beruhe auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse, hieß es. Auch die Tochtergesellschaften wie Eurowings, Austrian und Swiss wollen demnach die israelische Metropole wieder anfliegen, das erfolge aber nach und nach. Die Verbindungen waren Anfang Mai eingestellt worden, nachdem eine Rakete der Houthi-Miliz aus dem Jemen nahe dem Airport von Tel Aviv eingeschlagen war. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Danach soll es vom kommenden Jahr an einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge der Abgeordneten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen auf rund 9.800 Euro im Monat. Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute Abend fallen bis zum 23. Juni alle Züge zwischen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Oliver Meurers, RBB 24.
Zwischen den Hauptbahnhöfen Brandenburg und Potsdam wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Zeit gilt zudem, dass sich der RE1-Ausfall in den Nachtstunden auf den Abschnitt von und nach Berlin-Friedrichstraße erweitert. Zwischen nächster Woche Samstag und dem darauffolgenden Mittwoch gilt das auch tagsüber. Grund sind Bauarbeiten der DB Infra Go AG, einer Tochter der Deutschen Bahn. Sie erneuert Gleise und arbeitet an der Leit- und Sicherungstechnik.
Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte heute 21 bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 19 Grad und in Schönefeld 22, in Grünow 17 und in Cottbus 23 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab dem Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter. Die höchsten Werte morgen 20 bis 24 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Oswald für Sie im Studio. Einen schönen guten Tag. Tausende Visa werden pro Monat ausgegeben, damit Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus ihre engsten Familienmitglieder nach Deutschland nachholen können. Damit soll vorerst Schluss sein. Der härtere Kurs der Bundesregierung in der Migrationspolitik hat nun erstmals auch den Deutschen Bundestag erreicht. Der hat am Vormittag darüber debattiert, diesen Familiennachzug für 2 Jahre auszusetzen. Diese Maßnahme hat das CSU-geführte Bundesinnenministerium eingebracht. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug hat die Debatte verfolgt.
Es war eine emotionale Debatte mit klaren Positionierungen. Linke und Grüne halten die Aussetzung des Familiennachzugs für unmenschlich. Sie warnen vor dramatischen Folgen. Denn es gehe um Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen, und Ehepartner, die sich nicht sicher sein können, wann sie wieder vereint sein werden. Die Grüne Shahina Gambir schildert den Fall einer syrischen Familie aus ihrem Wahlkreis.
Dort habe ich zum Beispiel einen Vater und seine 2 Kinder kennengelernt. Sie sind vor Jahren aus Syrien geflohen. Auf der Flucht wurden sie von der Mutter und dem jüngsten Kind getrennt. Seitdem ist die Familie zerrissen. Die Eltern müssen ihre Kinder jeweils alleine großziehen, ohne zu wissen, für wie lange.
Union und SPD planen den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. Die SPD-Abgeordnete Rasha Nazar sprach von einem Kompromiss, vor dem sie Respekt habe. Es war ihr und dem Abgeordneten Hakan Demir anzumerken, dass sie inhaltlich nicht überzeugt sind. Allerdings gäbe es keine Alternative zur amtierenden Regierung mit CDU und CSU.
Welche Alternativen sehen Sie jetzt gerade in diesem Haus? Bitte betrachten Sie das, wenn Sie diese Kritik immer wieder richten. Bitte betrachten Sie das. Nennen Sie uns eine Alternative hier in diesem Haus, die jetzt besser wäre. Neuwahl!
Der Familiennachzug zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ist jetzt schon beschränkt auf 1.000 Angehörige pro Monat. Nur in Härtefällen sollen künftig noch Ehepartner oder minderjährige Kinder nachgeholt werden. Besonders betroffen sind Syrer. Für den Innenpolitiker der Union, Alexander Throm, ist der Familiennachzug eine Ursache dafür, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Und deswegen wollen wir auch das System, das es bisher gibt, dass in der Regel junge, fitte Männer auf den Weg, gefährlichen Weg nach Europa, vor allem Deutschland, geschickt werden, um dann ihre Familien nachzuholen. Dieses wollen wir durchbrechen. Diese Systematik muss ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der AfD gehen die geplanten Maßnahmen nicht weit genug. Parlamentsgeschäftsführer Baumann sprach von einem Nachzugswahnsinn, den die Union zu verantworten habe. Für Linke, Grüne und Teile der SPD leistet der Familiennachzug einen Beitrag zur Integration von Geflüchteten. Begründung: Wer seine Familie bei sich hat, könnte sich eher zugehörig fühlen. CDU und CSU wiesen darauf hin, dass die Kapazitäten, um Menschen zu integrieren, schon jetzt ausgelastet sind.
Uli Haug aus unserem Hauptstadtstudio berichtete. Er hat den Literaturnobelpreis gewonnen. Er war Nazi-Gegner und er gehört bis heute zur Pflichtlektüre, ein Klassiker deutscher Literatur. Thomas Mann würde heute 150 Jahre alt. Volker Weidermann hat selbst vor 2 Jahren einen Roman veröffentlicht. Mann vom Meer heißt er. Da geht es um die Beziehung Thomas Manns zum Meer. Heute ist er Kulturkorrespondent der Zeit. Ich habe mit ihm über seine Faszination für Mann gesprochen und wollte wissen, was ihn am meisten begeistert an dem Autor und seinem Werk.
Also die Liebesgeschichte, glaube ich, vor allem. Also es ist ein Werk, das einfach von enormer erotischer Kraft getragen wird, möchte ich mal sagen. Und gleichzeitig aber ist es natürlich die ganze europäische Geistesgeschichte komprimiert erzählt und in, ja, offenbar bis heute mitreißenden Geschichten erzählt für uns.
In einer neuen Biografie, da wird ein Bild entworfen, obwohl verheiratet und Vater von 6 Kindern, der eigentlich Männer liebt, ein zerrissener, alles andere als glücklicher Mann. Wie fließt das in seine Werke ein?
In jeder Zeile, was ich schon angedeutet habe. Es hat eigentlich das falsche Leben in Anführungsstrichen geführt, hatte immer Leidenschaften, die er nicht auslebte. Und ja, die Literaturwissenschaft hat sich ja Jahrzehnte herum gedruckst, hat immer von homoerotischen Neigungen gesprochen. Nein, er war schwul. Er war sozusagen, er hat Männer geliebt, er hat es nicht ausgelebt und diese Leidenschaften in seinen Büchern geschrieben, am deutlichsten im Toten Venedig, aber letztlich spielt es überall, in jedem Werk eine Rolle. Und das macht diese, für manche vielleicht ein bisschen verdruckst, diese Liebesgeschichten in Wirklichkeit, aber finde ich, dass da so eine enorme Energie darin gespeichert ist, die sich offenbar bis heute Tag für Tag immer noch stückchenweise befreien lässt.
Für mich steht Thomas Mann für vor allem lange Sätze. Wie sehen Sie es? Ist das eine Art, zu der man Zugang finden kann?
Sonst fragen Sie ja den Falschen. Aber ich sehe schon, wenn ich es vorlese, bisschen ehrlich gesagt, habe ich manchmal meinen Kindern versucht. Es wird immer schwieriger, muss ich sagen, der nachwachsende Generation. Wir müssen die Sätze einfach langsam lesen, mehrfach lesen und dann entsteht sozusagen die Freude und die Schönheit des Satzbaus entwickelt sich langsam.
Politisch hat er sich ja auch stark gewandelt, also vom kaisertreuen Konservativen bis dann hin zum überzeugten Antifaschisten. Gibt es etwas, was ihn oder ein Werk von ihm heute aktuell macht, oder sind das einfach eher die zeitlosen Themen, die er verhandelt?
Erstens möchte ich genau daran anschließen, was Sie sagen. Er hat in seinem Werk in der zweiten Hälfte gezeigt, wie die deutsche Kultur, die deutsche Literatur zu etwas Gutem führen kann, zu etwas Hellem bis hin zu, wirklich, wie gesagt, er wurde dann der Kämpfer der Demokratie, des Antifaschismus, hat das Weiße Haus des Exils in Amerika gebaut. Er hat sich entwickelt und er kam von der dunklen Seite der deutschen Geschichte, Nationalist, Antidemokrat, jemand, der Oswald Spengler gefeiert hat, wo wir ehrlich gesagt, wenn ich heute höre, dass wir einen Kulturstaatsminister haben, der sich im Ernst wieder positiv auf Oswald Spengler beruft und gleichzeitig sagt, er liebt Thomas Mann, kann ich ihm nur empfehlen, lesen Sie doch auch mal die zweite Hälfte, denn da hat Thomas Mann gesagt, wir müssen uns Oswald Spengler verbieten, um zum Hellen zu kommen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch. Praktisch hat er das natürlich in allen Büchern geschrieben und am lebendigsten im Zauberwerk, wo er sich nämlich in der Mitte des Romans, als er ihn zur Hälfte fertig geschrieben hatte, selbst entwickelt hat. Vom Antidemokraten zum Demokraten. Und diese Lebendigkeit, diese Entwicklung der eigenen politischen Handlung hat er in dieses Werk hineingeschrieben. Und dadurch ist es heute noch so besonders lebendig, für mich zumindest und viele andere auch.
Das war also die Lektüre-Empfehlung für unseren neuen Kulturstaatsminister. Wenn jemand noch nie was von Thomas Mann gelesen hat, den auch für weit weg hält, womit sollte man anfangen? Was wäre Ihre Empfehlung?
Er ist weit weg, aber wenn man ein bisschen mit Tonio Kröger zum Beispiel anfängt, dann glaube ich, kann man viel über die Liebe und die Heutigkeit von Thomas Mann und die Schönheit und Verzückungskraft des Meeres erfahren. Also mit Tonio Kröger anfangen und sich dann langsam steigern.
Sagt Volker Weidermann, Kulturkorrespondent der Zeit und leidenschaftlicher Thomas Mann-Fan zum 150. Geburtstag des deutschen Literaten.
RBB 24 Inforadio Sport.
Fußball-Bundesligist Union Berlin hat heute den nächsten Neuzugang für die nächste Saison bekannt gegeben. Flügelspieler Ilias Ansar wird die Eisernen verstärken. Der 20 Jahre alte deutsche U-Nationalspieler kommt von Zweitligist SC Paderborn an die Spree. Laut Medienberichten zahlt Union für Ansar rund 4 Millionen Euro. Deutschland will Olympia. Gleich 4 Städte haben ihre Kandidatur angekündigt. Es kommt Bewegung in das Thema. Die sportliche Realität ist ernüchternd. Seit Jahren gewinnen deutsche Athleten bei Olympia immer weniger Medaillen. In Paris vergangenen Sommer waren es die wenigsten seit der Wiedervereinigung. Ein Grund: die Olympiastützpunkte, die bei der Betreuung der Top-Athleten eine wichtige Rolle spielen, beklagen mangelnde Unterstützung von der Politik. Peer Vorderwühlbecke weiß mehr.
Julie Hölterhoff gehört zu den Top-Judoka in Deutschland. Sie trainiert bis zu 10-mal in der Woche. Der Olympiastützpunkt in München ist dabei eine wichtige Anlaufstelle.
Der Olympiastützpunkt ist total ausschlaggebend für jeden Athleten, würde ich sagen. Also es geht bei der Physiotherapie los. Gerade im Kampfsport sind sehr viele Verletzungen alltäglich.
In Deutschland gibt es 13 Olympiastützpunkte. Dort werden gut 4000 Bundeskader-Athletinnen und Athleten umfassend betreut. Kostet natürlich Geld. Und die finanziellen Rahmenbedingungen sind begrenzt. Judoka Julie Hölterhoff merkt das an ganz alltäglichen Dingen.
Ich brauche Tape jeden Tag im Judo-Training. Fußgelenke, Finger, das muss einfach getaped werden. Und da haben wir hier schon auch oft Engpässe gehabt.
Der Grund ist simpel. Es mangelt an Geld. Und zwar an vielen Olympiastützpunkten. Deswegen hat sich die Interessengemeinschaft Olympiastützpunkte gegründet. Einer der Sprecher ist Daniel Müller, Leiter des Olympiastützpunktes Rheinland.
Unsere Aufgabe ist ja, Athletinnen und Athleten so zu unterstützen, dass sie auf Top- und auf Spitzenniveau mit der Weltspitze mithalten können. Und dazu haben wir zu wenig Ressourcen, um ausreichende Quantität und Qualität an Leistung zu erbringen in den Bereichen.
Die Kritik richtet sich an den Bund. Der zahlt rund 25 Millionen Euro für den Betrieb und für die Betreuung der Athleten jedes Jahr. Die internationale Konkurrenz sei mittlerweile häufig besser aufgestellt als die deutschen Teams. Das ist zumindest die Beobachtung der IG Olympiastützpunkte. Gerade wenn es um Physiotherapeuten, Mediziner oder Psychologen geht. Ähnlich sieht das auch Wolfgang Mayer, der Sportvorstand im Deutschen Skiverband. Andere Nationen hätten das OSP-Modell kopiert und weiterentwickelt. In Deutschland dagegen sei das nicht passiert und deshalb sei der Spitzensport hierzulande im internationalen Vergleich abgehängt, sagt Mayer.
Die Flexibilität, Wissenschaft direkt an den Athlet zu bringen, davon sind wir meilenweit weg, weil bei uns einfach immer die finanziellen Ressourcen das Erste sind, die eine Weiterentwicklung hindert. Die Ideen gibt es schon, die Menschen gibt es auch, die das können, aber es gibt nicht die Finanzierung, um das so zu gestalten, wie es die Konkurrenz im Ausland macht.
Laut Koalitionsvertrag wird eine wettbewerbsfähige Struktur der Olympiastützpunkte angestrebt. Ob dann tatsächlich mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, entscheidet sich in den anstehenden Verhandlungen über den Bundeshaushalt.
Der Bericht von Pierre Vorder-Wühlbecke.
Werbung. Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seidenbacher.
Von Watzmann bis Zugspitze die Berge benennen, die Tiere beim Namen und die Orte durch ihre Wiesen kennen. Das ist, was wir nachhaltig nennen. Milch von heute ist das Morgen unterstützen und das Gestern bewusst schützen. Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Molkerei Berchtesgadener Land.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute müssen Sie noch mit Regen, auch mit kurzen Gewittern rechnen. Und dabei geht's stürmisch zu. Die Höchstwerte heute 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir zwischen 17 und 23.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Und mit einer Gefahrenmeldung: Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Dreieck Havelland und Kremmen Gegenstände auf der Fahrbahn A24 Richtung Hamburg. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus und in der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 20 Minuten Richtung Dreieck Werder. A13 Dresden Richtung Berlin, auch hier 20 Minuten extra zwischen Ortrand und Schwarzheide nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin B1 B5 auf der Straße Alt-Kaulsdorf stadtauswärts gibt es in Höhe Chemnitzer Straße Behinderungen durch einen defekten LKW-Stau ab Alt-Biesdorf. Und einige Minuten länger brauchen Sie auch auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg. Auf der B2 stadtauswärts vor Malchow, in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und den Prenzlauer Berg dauert es länger rund um die Kreuzung Schönhauser Allee Schiefelbeiner Straße. Und Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen, gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, stockender Verkehr auf den Umfahrungen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
12:19 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Auschwart, guten Tag. Eine ruhige Hand, Verlässlichkeit, das sorgt für ein sicheres Umfeld für die Wirtschaft. Allerdings ist dieser Politikstil im Weißen Haus gerade nicht en vogue, sondern eher Sprunghaftigkeit. Das dämpft auch die Wachstumserwartungen hierzulande. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahresende nicht wächst. Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde noch ein leichtes Plus von 0,2% vorhergesagt. Als Grund wird vor allem die Unsicherheit in der US-Politik genannt. So sei die Entwicklung der Zölle nicht absehbar. Das treffe gerade die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von knapp 1%. Hintergrund sind die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt, den Familiennachzug bei bestimmten Geflüchteten auszusetzen. Der CSU-Politiker sagte im Bundestag, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne.
Die Aussetzung des Familiennachzugs subsidiär Schutzberechtigter bedeutet menschliches Leid und die Verhinderung von Integration. Wer dauerhaft von seiner Familie getrennt ist, lebt in Perspektivlosigkeit. Familiennachzug ist kein Gnadenakt. Er ist Voraussetzung für Teilhabe. Wie sollen Menschen Anschluss finden, wenn sie täglich um das Leben ihrer Liebsten bangen? Der Schutz von Ehe und Familie gilt für alle.
Shahina Gambier, Bündnis 90 Die Grünen. Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew wurden laut Behörden mindestens 3 Menschen getötet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Russland griff nach ukrainischen Angaben in der Nacht mit über 400 Kamikaze-Drohnen an. Außerdem mit 45 Raketen und Marschflugkörpern. Der Großteil des Luftangriffs sei abgewehrt worden, heißt es, durch Flugabwehrsysteme und den Einsatz von Störsignalen. Allerdings habe es auch 13 Treffer gegeben. Besonders die Hauptstadt Kiew stand im Fokus des russischen Angriffs. Eine Drohne riss hier ein Loch in ein 16-stöckiges Wohnhaus. Die U-Bahn-Strecke über den Fluss Dnipro wurde beschädigt und außer Betrieb gesetzt. Offenbar wurde auch die Energieinfrastruktur der Hauptstadt beschädigt. In einigen tausend Wohnungen fiel am Morgen der Strom aus. Russland griff auch die Städte Lutsk und Ternopil in der westlichen Ukraine an, außerdem die Stadt Tschernihiw im Norden.
Im Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Sie ist im Moment die einzige, die US-Astronauten ins All bringt. Die Auseinandersetzung zwischen Trump und Musk ist in den letzten Tagen immer weiter eskaliert. Musk wirft Trump vor, die Staatsverschuldung der USA weiter zu erhöhen und droht damit, eine eigene Partei zu gründen. Trump wiederum nannte Musk zuletzt verrückt und drohte, dessen Firmen Regierungsaufträge zu entziehen. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunsthandwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Wer über Pfingsten verreisen will, muss sich auf Staus einstellen. Die Autobahngesellschaft geht davon aus, dass die Straßen insbesondere heute Nachmittag und morgen Vormittag voll werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Besonders belastet dürften laut ADAC die A10, 11 und 12 sein. Auch in Richtung der klassischen Urlaubsziele wie Ostsee und Alpen wird viel Verkehr erwartet. Die Tage vor und nach Pfingsten zählen zu den staureichsten des Jahres, zumal in Berlin und Brandenburg am Dienstag noch schulfrei ist. Auch die Züge werden voll. Die Bahn meldet, dass die Buchungslage für Pfingsten deutlich über der des Vorjahres liegt. Daher sollten Sitzplätze reserviert werden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau-Eiskeller 19 und in Schönefeld 22 Grad, in Grünow 17 und in Cottbus 23 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 12:24 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Ein kleines bisschen sogar erinnert der Dokumentarfilm Im Prinzip Familie tatsächlich an Nora Fingscheids wunderbaren Systemspringer. Ähnliches Thema, ähnlich gut, ähnliche Sehnsüchte werden angesprochen, wenn auch nicht so wild und mit mehr Vertrauen ins System und eben in einem Dokumentarfilm. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Heute in der Sendung haben wir im Gespräch Len Wiseman, der vor 20 Jahren mit seinen Underworld-Filmen zum Star wurde und jetzt nach einer längeren Kinoauszeit sein Comeback feiert mit dem John Wick Spin-off Ballerina. Außerdem zu Wort kommt in der Sendung Regisseur Daniel Abmar zu seinem Film Im Prinzip Familie, das dann am Ende von Abgedreht. Aber mit seinem Film geht es jetzt erstmal los bei den Filmen dieser Woche. Wenn die eigene Familie wegfällt, gibt es im besten Fall einen Ersatz und sei es von Amts wegen. Der vom RBB co-produzierte Dokumentarfilm Im Prinzip Familie findet Hoffnung und Schönheit in einer ländlichen Betreuungseinrichtung und Wohngemeinschaft für Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Zwei Betreuer, eine Betreuerin, leben und arbeiten hier und werden dabei, jeder auf seine Art und Weise, zur Ersatzfamilie für fünf kleinere Jungs.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Er ist ganz schnell wütend.
Der weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er herkommt, er weiß nicht, wohin gehört.
Der Tag ist einfach nur scheiße.
Ja, aber der Tag ist ja noch nicht um.
Happy Birthday!
Regisseur Daniel Abmar hat nach 4 Jahren Vorbereitung ein Jahr lang den Alltag dieser kleinen Ersatzfamilie beobachtet und aus 100 Stunden Filmmaterial einen klugen und rührenden Film geschaffen, der die schwierigen Umstände des Lebens der Kinder und auch der Betreuenden zwar nicht ausspart, aber dabei immer wieder zärtliche, wunderschöne und fast magische Momente findet. Ein kleines, grandios gestaltetes, dokumentarisches Meisterwerk. Im Prinzip Familie. Wie sich Aschenputtel gefühlt hat, das dürfte aufgrund von hunderten Filmen und Büchern aus ihrer Perspektive wohl niemanden entgangen sein. Aber was ist eigentlich mit der bösen Stiefschwester? Die hatte doch auch einen Traum, aber keine gute Fee und war eben nicht so hübsch, wie ihre eigene Mutter sie gerne gehabt hätte. Der norwegische Film The Ugly Stepsister stellt die Sehnsüchte und das Leiden der hässlichen Stiefschwester ins Zentrum, die im Mittelalter folternde Schönheitsoperationen auf sich nimmt, Bandwurmeier schluckt, um abzunehmen und sich zum Schluss die Zehen abhackt, um in Aschenputtels Schuhe zu passen. Aus der Blut ist im Schuh Grimmzeile ist hier ein blutrotes, atmosphärisches und wütendes Horrormärchen entstanden, das definitiv nichts für schwache Nerven ist, aber als Kommentar zum Schönheitswahn eine visionäre Kraft entfaltet. The Ugly Stepsister. Töten als Kunstform. Nachdem Keanu Reeves als John Wick mit ebenso charmanter wie blutig brutaler Oldschool-Action in einer mythologischen Profikiller-Fantasiewelt zum gigantischen Erfolg wurde, wird das Zepter nun weitergegeben an Ana de Armas als Ballerina und John Wick-Erbin. Angesiedelt vor dem letzten John Wick-Teil wird ein kleines Mädchen als Waise in einem Ballett-Trainingscamp für Auftragsmörderinnen aufgenommen. Bei einer ihrer Missionen stößt sie auf die Mörder ihrer Familie und nimmt es schließlich mit einer kompletten Alpendorf-Killersekte auf, während ihr John Wick selbst im Finale den Rücken frei hält.
Der, den sie Baba Yaga nennen. Wie lerne ich, das zu tun, was du tust?
Anscheinend hast du schon damit angefangen.
Über den üblichen ritualisierten John Wick-Hokus-Pokus-Mythos weltweiter Killerorganisationen kann man auch bei Ballerina wieder streiten. Aber letztlich ist es sowieso wichtiger, wie glaubhaft diese neue Heldin überlebt, während sie Horden von anderen Mordprofis kunstvoll, elegant und einfallsreich ausschaltet und welche Waffen sie dabei nutzt. Vom Flammenwerfer bis zum Schlittschuh. Und genau da funktioniert Ana de Armas als Ballerina hervorragend in diesem Actiongemetzel und Überlebenskampf. Ein gelungenes Spin-off und wohl ein Auftakt für eine neue Reihe von Filmen. From the World of John Wick, Ballerina. Das waren die Neustarts der Woche im Überblick. Nach 4 Kinofilmen mit Keanu Reeves in der Hauptrolle als John Wick wird mit Ana de Armas als Ballerina nun eine neue Heldin eingeführt. Mit dieser Staffelstabübergabe kehrt Action-Spezialist Len Wiseman als Regisseur auf die große Leinwand zurück und hatte keine Scheu, sich auf diese spezielle John Wick-Welt einzulassen.
For me, there was tone was very important to keep in place. I really like the specific tone that the John Wick movies have.
Den Ton, die Stimmung beizubehalten, das war wichtig. Ich mag diesen ganz spezifischen Ton der John Wick-Filme. Wenn man Ballerina jetzt sieht, passt das atmosphärisch ganz genau dazu. Aber gleichzeitig wollten wir natürlich auch etwas anderes ausprobieren. So findet der zentrale Showdown in einem malerischen Alpendorf statt, eine Szenerie, wie es sie noch nicht vorher gab in der John Wick-Reihe. Das ist also etwas durchaus Neues, eine andere, ungewohnte Umgebung. Aber es sollte sich trotzdem so anfühlen wie die Alpen der John Wick-Welt.
Be a different, whole different environment. But we also want to know that it feels like the Alps of a John Wick world.
Und die Action in Ballerina, die soll sich natürlich erst recht passend anfühlen. Es wird also viel, sehr, sehr viel gekämpft. Und wie Keanu Reeves als John Wick immer wieder, muss es nun auch Ana de Armas gleich mit ganzen Horden von Auftragskillern aufnehmen und sie stilecht besiegen.
It's a balance between the heightened action.
Es ist ein ganz spezielles Gleichgewicht. Überzogene, artifizielle Action auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll sie real, düster und glaubwürdig sein. Das widerspricht sich eigentlich, überzogen und glaubwürdig. Aber genau dieser seltsame, einzigartige Mix beschreibt es wohl am besten. Es macht großen Spaß, sich in so einer Fantasiewelt auszutoben, aber man will, dass die Schläge in den Action-Szenen wehtun und dass es trotzdem ums Überleben geht.
The hits hurt. The stakes are real.
Das war Len Wiseman. Sein Film From the World of John Wick, Ballerina, jetzt im Kino. Und damit kommen wir nochmal zurück zu einem Film, der sich so ganz anders anfühlt, vor allem echter und berührender, weil er es ist. Im Prinzip Familie von Daniel Abmar, der die Betreuung von ein paar Kindern in einer ländlichen Sozialeinrichtung nicht nur als Drama zeigt, sondern auch als ein Ersatzfamilienerlebnis unter schwierigen Umständen.
Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger irgendwo rein in eine Wunde oder so. Wir wollen etwas zeigen, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und genau die Kinder- und Jugendhilfe, eine intensivpädagogische Wohngruppe, Eltern, die Hilfe suchen, die so mutig waren, um Hilfe anzunehmen und zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, ich bin überfordert, ich schaffe es vielleicht nicht alleine gerade.
Vor seinem Wechsel ins Regiefach und seinem Umzug nach Deutschland hat Daniel Abmar in seiner Heimat in den Niederlanden Grundschulpädagogik studiert. Seine Liebe und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Menschen hat ihn auch als Geschichtenerzähler nie losgelassen. Genau das spürt man sehr deutlich in seinem neuen Film Im Prinzip Familie, in dem er ein Jahr lang den Alltag in einer ländlichen Betreuungseinrichtung für Kinder beobachtet hat, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Gezeigt wird hier eine Art Wohngemeinschaft mit ein paar Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, die sich um 5 kleine Jungs kümmern. Ländlich, fast schon idyllisch, gelegen im Nordosten Deutschlands, wie eine Oase inmitten der natürlich auch schwierigen Kinderschicksale, von denen der Film erzählt.
In unserem Film gibt es viele intensive und emotionale Momente und auch viel heitere und schöne Momente, aber wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Landschaft und ein paar Tiere, um zur Ruhe zu kommen. Und das Spannende ist, die Themen, die wir vorher in die Szenen gesehen haben im Film, die greift irgendwie die Natur und der Landschaft und die Tiere greifen das auf. Wir besuchen im Film zum Beispiel eine Straußenfarm, wo gerade ein Straußenbaby geboren wird aus einem Ei. Und dann sagt der Straußenfarmbesitzer, so ein Baby darf nie alleine sein.
Regisseur Daniel Abmar war das. Sein Film Im Prinzip Familie, jetzt im Kino. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Alter kann das Geld für Rentner knapp werden, auch für Besitzer von Immobilien. Die gesetzliche Rente reicht in vielen Fällen nicht mehr, um den Lebensstandard zu halten. Wer eine Immobilie besitzt, spart dann nicht nur die Miete, sondern kann sein Haus oder seine Wohnung auch für ein weiteres Einkommen verrenten. Wie geht das und wer kann profitieren? Diesen Fragen ist Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion nachgegangen.
Wer eine Immobilie besitzt, hat im Alter einen großen Vorteil. Er zahlt keine Miete. Trotzdem haben viele Immobilienbesitzer als Rentner oft Geldprobleme. Ein Großteil der Ersparnisse ist nämlich in Zins und Tilgung geflossen. Immer mehr Seniorinnen und Senioren überlegen deshalb, ihr Haus oder ihre Wohnung wieder zu Geld zu machen, also zu verrenten. Wohlgemerkt, ohne die eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Eine davon ist das Nießbrauchsmodell, wie Philipp Hammerich, Immobilienrechtsexperte bei der Kanzlei Rightmart, erklärt.
Bei einem Nießbrauch verkaufe ich jetzt die Immobilie, bekomme ein Nießbrauchrecht und habe halt ein komplettes Nutzungsrecht noch an der Immobilie. Das heißt, ich muss gar nicht eben entsprechend wie bei einem schlichten Wohnrecht in der Immobilie selber wohnen, sondern ich könnte auch später, wenn ich in ein Altersheim muss, dann eben entsprechend kann ich weiterhin die Immobilie vermieten und durch die Mieteinnahmen dann eben entsprechend Pflege oder andere Aspekte des Lebens finanzieren.
Bei dem Verkauf seiner Immobilie kann man sich auch eine sogenannte Leibrente auszahlen lassen. Man erhält dann eine monatliche Zahlung und bekommt ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. Auch ein Teilverkauf der eigenen vier Wände ist möglich. Als Teileigentümer kann man weiterhin an der Wertsteigerung der eigenen Immobilie teilhaben. Dafür muss man dem Käufer allerdings ein Nutzungsentgelt zahlen. Hier sollte man darauf achten, dass dieses Entgelt die finanziellen Spielräume nicht einengt, meint Rico Weidemann, der für die Quirin Bank Kunden berät.
Ein recht bekannter Fallstrick ist ja tatsächlich, dass Sie gucken müssen, wo sind Sie im Grundbuch eingetragen. Wenn ich dann eine Sicherungsvereinbarung habe und dann eine Zweckvereinbarung und dann sage, ja, die hilft mir aber nicht, wenn ich dann mein Nutzungsentgelt nicht mehr bezahlen kann. Dessen sollte man sich durchaus bewusst sein, weil die Anbieter unserer Erfahrung nach nicht immer von selbst dieses Thema reinbringen.
Einen Verkauf oder Teilverkauf seiner Immobilie sollte man erst bei höheren Summen planen, meint Dimitri Miller vom Verrentungsanbieter Heimkapital.
Grundsätzlich ergibt eine etwaige Lösung nur Sinn, wenn der Kapitalbedarf wirklich deutlich über 50.000, also eher ab 100.000 Euro liegt, weil bei jeder Lösung ist es so, dass es am Ende eine Immobilientransaktion in Deutschland ist, die natürlich mit sehr hohen Nebenkosten daherkommt.
Wer einen Verkauf oder Teilverkauf zur Verrentung plant und in seiner Immobilie wohnen bleiben will, sollte sich auch über eines klar sein. Er kann nicht mit einem Erlös rechnen, wie er beim direkten Verkauf am Markt möglich wäre. Vor einer solch wichtigen Entscheidung heißt es also rechnen. Vielleicht steht am Ende der Überlegungen ja sogar ein Verkauf in Eigenregie. Wer dann im Alter bereit ist, in ein kleineres Objekt umzuziehen oder zur Miete zu wohnen, der kann den Erlös seines Hauses oder seiner Wohnung ganz für sich behalten und verrenten.
Eigentümer in Geldsorgen, ARD-Finanzreporter Andreas Braun war das. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Höchstens 21 bis 24 Grad werden es heute. Temperaturen im Moment 17 Grad in Grünow, Cottbus 23, Berlin so in der Mitte. Und Sie müssen rechnen, heute Nachmittag mit Regenschauern und auch kurzen Gewittern. Dabei geht's stürmisch zu.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus und in der Gegenrichtung 20 Minuten extra zwischen Potsdam Nord und Vöben. 20 Minuten extra auch auf der A13 Dresden Richtung Berlin und zwar nach einem Unfall zwischen Ortrand und Schwarzheide. Stadtverkehr Berlin B1 B5 auf der Straße Alt-Kaulsdorf stadtauswärts gibt es in Höhe Chemnitzer Straße Behinderungen durch einen defekten LKW Stau ab Alt-Biesdorf. Und etwas länger brauchen Sie auch auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg auf der B2 stadtauswärts vor Malchow, in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke und im Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee Schiefelbeiner Straße. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, stockender Verkehr bereits auf den Umfahrungen. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
12.38 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Und für Sie im Studio, Stefan Oschardt, guten Tag. Sprunghaftigkeit mag die Wirtschaft gar nicht, die braucht eher klare Spielregeln, also Verlässlichkeit. All das liefert das Weiße Haus derzeit gerade eben nicht. Die Folge sind gedämpfte Wachstumserwartungen, auch hier bei uns. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. In Deutschland sind in diesem Jahr bislang deutlich weniger Asylanträge gestellt worden als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg vorgelegt hat. Insgesamt seien bis Ende Mai knapp 63.000 Anträge gestellt worden, fast 48% weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Im Vergleich der Herkunftsländer seien knapp 22% aller Anträge von Menschen aus Syrien gestellt worden, gefolgt von Menschen aus Afghanistan und der Türkei. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Die Lufthansa will ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufnehmen. Als Termin dafür hat die deutsche Fluggesellschaft den 23. Juni genannt. Die Entscheidung beruhe auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse, hieß es. Auch die Tochtergesellschaften wie Eurowings, Austrian und Swiss wollen demnach die israelische Metropole wieder anfliegen, das erfolge aber nach und nach. Die Verbindungen waren Anfang Mai eingestellt worden, nachdem eine Rakete der Houthi-Miliz aus dem Jemen nahe dem Airport von Tel Aviv eingeschlagen war. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Annette Kufner, RBB 24, Landespolitik.
Künftig soll es einen Grenzwert von 3,5% geben. Greifen soll die Regelung ab 1. Januar 2026. Das automatische Verfahren zur Erhöhung der Diäten war Mitte April ausgelaufen. Bisher wurden die Diäten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen, auf rund 9.800 Euro im Monat.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, Höchstwerte bis zu 24 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 21 Grad und in Adlershof 22, in Neuruppin 18 und in Rüdersdorf 23 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 12.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Aufwart. Guten Tag. Freundliches Händeschütteln vor dem Weißen Haus und auch im Oval Office gab es freundliche Worte und gegenseitiges Lob. Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump haben vor den Augen der Weltpresse vor allem über den Ukraine-Krieg gesprochen und waren sich einig, dieser müsse so schnell wie möglich beendet werden. Die Reaktionen aus dem politischen Berlin auf den Antrittsbesuch des Kanzlers in Washington fasst Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweg. Zusammen.
Parteikollegen des Bundeskanzlers haben sich zufrieden über das Gespräch zwischen Merz und Trump geäußert. Von einem guten Auftakt bei dieser ersten persönlichen Begegnung sprach Außenminister Johann Wadephul. Das sei wichtig für das persönliche Verhältnis und das Verhältnis beider Länder sowie für die NATO. Armin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, hob die klare Positionierung von Merz beim Thema Ukraine hervor. Merz hatte reagiert, als Trump im Zusammenhang mit dem Krieg von einem Raufen zweier Jungs gesprochen hatte.
Er verwischt dann sehr oft, wer hat eigentlich wen angegriffen und was muss die Antwort der internationalen Gemeinschaft sein. Und genau an dem Punkt hat Friedrich Merz widersprochen, ohne ihn zu provozieren.
So Laschet im ARD-Morgenmagazin. Kritik dagegen kam von der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Deborah Düring. Merz habe sich bei Trump angebiedert. Düring sprach von einer vertanen Chance für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzutreten.
Soweit der Bericht von Hans-Joachim Viehweger. Und Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke war mit dabei auf dieser Reise des Kanzlers nach Washington. Was sie erlebt und beobachtet hat, erzählt sie hier um kurz nach eins. Heute und noch bis Montag wird überall auf der Welt das Opferfest gefeiert, das höchste islamische Fest. Musliminnen und Muslime denken in diesen Tagen vor allem an die Armen und spenden für sie. Familien kommen zusammen, um gemeinsam zu feiern. Bei vielen ist die Freude aber deutlich getrübt durch die Situation im Gazastreifen. Das betrifft vor allem palästinensische Muslime. RBB24-Reporter Matthias Bertsch hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Yassin Khalife ist einer von rund 40.000 Berlinern mit palästinensischen Wurzeln. Als gläubiger Muslim ist das Opferfest für ihn eine genauso wichtige wie schöne Tradition.
Es war persönlich für mich immer ein sehr, sehr großes Highlight und ich habe mich sehr darauf gefreut, aber in diesen Zeiten scheint es irgendwie falsch, angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen in Gaza leiden, sich zu freuen und zu feiern. Also ich persönlich habe oft Schuldgefühle, wenn ich daran denke, dass ich hier ein Leben in Frieden und Würde lebe, während andere doch hungern, tagtäglich um ihr Überleben kämpfen.
Johanna Hassoun geht es ähnlich. Die Deutsch-Palästinenserin engagiert sich seit vielen Jahren in der politischen Bildungsarbeit in Berlin. Im Moment versucht sie vor allem, Lebensmittel für die Menschen in Gaza zu organisieren. Das Opferfest will sie dieses Jahr gar nicht feiern.
Für uns Muslime ist das Opferfest das wichtigste Fest für muslimische Menschen. Aber wie soll ich feiern, wenn ich weiß, dass meine Geschwister aus dem Gaza, meine Freunde, meine Bekannte hungern, keinen ruhigen Ort haben, keinen sicheren Ort. Und es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an.
Auch für Ismail Al-Bas von der palästinensischen Gemeinde in Berlin ist das sonst eher fröhliche Opferfest von der Situation in Gaza nicht zu trennen.
Das ist eigentlich der Punkt. Man sagt nicht alles Gute und wünschen euch viel Glück in der Zukunft. Man sagt also, wir wünschen unseren Verwandten, unseren Geschwistern und Brüdern, Onkel und Tanten und vor allem die Kinder in Gaza, dass sie Frieden haben und dass dieses Töten aufhört.
Die Situation in Gaza überschattet das Opferfest. Das ist im Gespräch mit Berliner Palästinensern deutlich zu spüren. Und noch etwas lässt sich kaum verleugnen. Eine schleichende Entfremdung. Die Debatte in Deutschland kreise um die Solidarität mit Israel, beklagen Johanna Hassoun und Yassin Khalife. Für das Leid der Palästinenser sei dagegen kaum Platz.
Wie geht es eigentlich palästinensischen Menschen in Deutschland? Sind sie noch ein Teil der Gesellschaft? Fühlen sie sich als Teil der Gesellschaft? Ich kann Ihnen sagen, ich kenne keinen Palästinenser, keine Palästinenserin, die sagt, nö, für mich hat sich nichts verändert.
Ich habe schon das Gefühl, dass insbesondere die Dialogbereitschaft bei vielen Gläubigen abgenommen hat und auch das Vertrauen in Politik und in Medien und ja, viele das Gefühl haben, nicht mehr vollwertiges Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das ist aus meiner Sicht sehr erschreckend und ich möchte mich mit diesem Zustand nicht anfreunden.
Deswegen kämpfen beide auch für den Dialog. Johanna Hassoun geht mit dem Deutsch-Israeli Shai Hoffmann in Schulen, um mit Jugendlichen über den Nahostkonflikt zu sprechen. Yassin Khalife hat, gemeinsam mit der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, das Projekt Dialogräume gegründet, damit sich Palästinenser und Israelis in Berlin angstfrei begegnen können.
Matthias Bertsch, unser Reporter, hat mit palästinensischen Berlinern über ihre Gedanken zum Opferfest gesprochen. Gehen Sie dieses Wochenende vielleicht auf ein Konzert oder zum Karneval der Kulturen in Berlin? Da erlebt man die Musik im Idealfall mit allen Sinnen. Also man hört sie nicht nur, sondern man fühlt sie geradezu im Bauch und in den Beinen. Tatsächlich nehmen nicht nur die Ohren den Klang wahr und schicken ihn ans Gehirn zur Verarbeitung, sondern auch die Zellen selbst. Ein Forscher in Japan hat sich damit beschäftigt. Jenny von Sperber aus der ARD-Wissenschaftsredaktion auch.
Das ist ein Percussion-Konzert von der schottischen Schlagzeugerin Evelyn Glennie. Glennie ist taub. Sie kann ihre eigene Musik nicht hören. Aber sie fühlt ihre Musik. Deshalb geht sie am liebsten barfuß auf die Bühne. Dass man Schall auch fühlen kann, ist nicht verwunderlich, sagt der Zellbiologe Masahiro Kumeta von der Universität Kyoto in Japan.
Schall ist ein einfaches physikalisches Phänomen. Es überträgt Schwingungen durch alle möglichen Stoffe, wie durch Luft oder durch Wasser zum Beispiel.
Diese Schwingungen, also mechanische Wellen, die kann man eben nicht nur im Ohr wahrnehmen, sondern auch fühlen. Offenbar reicht dieser Schalldruck sogar aus, um auf Zellebene direkte Reaktionen auszulösen, ohne dass das Gehirn diese Reize erst verarbeiten muss. Masahiro Kumeta hat das untersucht.
In meinen Experimenten habe ich im Labor kultivierte Zellen direkt mit Tönen beschallt, sodass die Zellen den Schall wahrnehmen konnten. Dafür habe ich unterschiedliche kultivierte Säugetierzellen verwendet, Knochenzellen, Muskelzellen und Fettzellen.
Kumeta hat dabei Töne unterschiedlicher Frequenzen ausprobiert. Diesen Ton zum Beispiel. Oder dieses Rauschen hier. Und dann hat er untersucht, was genau sich in der Zelle tut. Also wie die Zellen den äußeren mechanischen Reiz in ihr Inneres weiterleiten und was sie dort im Zellkern auslösen. Besonders interessant war die Wirkung auf einen bestimmten Zelltypen, auf die Präadipozyten. Das sind die Vorläuferzellen, die sich in ungesunde Fettzellen umwandeln können. Wenn Kumeta den Präadipozyten seine Klänge vorgespielt hat, dann wurde diese Umwandlung unterdrückt. Das hatte er so nicht erwartet. Jetzt kann er sich vorstellen, dass man diese Wirkung auch medizinisch nutzen könnte.
Adipositas oder Fettleibigkeit, das bedeutet hohe medizinische Kosten. Ich meine damit auch die physischen und psychischen Kosten für die Patienten. Wenn Schall die Behandlung verbessern könnte, wäre das sehr nützlich.
Weniger enthusiastisch ist da Alexander Bartelt, Professor für Ernährungsmedizin an der TU München. Er beschäftigt sich damit, wie der Fettstoffwechsel auf molekularer Ebene funktioniert. Er glaubt nicht, dass man über Beschallung übermäßige Fettzellen verhindern kann. Trotzdem interessiert auch ihn, was genau in Zellen von Menschen passiert, wenn sie Schall ausgesetzt sind.
Das ist schon überraschend, dass also Zellen in der Kulturschale das wahrnehmen können. Und es ist daher natürlich auch interessant zu sehen, nicht nur im Reagenzglas, sondern eventuell auch im Organverbund bei Menschen, was das bedeuten kann.
Der Zellbiologe Kumeta will sich erstmal auf seine im Reagenzglas kultivierten Zellen konzentrieren. Als nächstes möchte er ihnen noch mehr unterschiedliche Klänge vorspielen, Naturgeräusche zum Beispiel oder Musik. Wobei er bei Musik weniger Reaktionen in der Zelle erwartet. Musik, sagt er, sei schließlich dazu gemacht, vom Gehirn verarbeitet zu werden.
Wie können auch unsere Zellen hören? ARD-Wissenschaftsreporterin Jenny von Sperber mit Forschungserkenntnissen aus Japan.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der Schriftsteller Theodor Fontane hätte wahrscheinlich seine helle Freude daran, wie inspiriert die Nachfahren in seiner Geburtsstadt Neuruppin von seinen Werken sind. Immer noch finden junge Kreative neue Zugänge zu seinem Werk. Die Ideen münden seit mittlerweile 15 Jahren immer zu Pfingsten in den Fontane-Festspielen. Da gibt es Theateraufführungen, Lesungen und einen Song-Contest. Und alle 2 Jahre wird der mit 40.000 Euro dotierte Fontane-Preis vergeben. Der geht diesmal an die Schriftstellerin Lisa Krenzler. Unser RBB-Kulturreporter Andreas Pötzel gibt einen Einblick in die diesjährigen Fontane-Festspiele mit literarischen Schwergewichten und dem Nachwuchs.
Mia Sophie Hoffmann wohnt in Neuruppin, ist gerade mal 11 und hat sich für den Schreibwettbewerb eine Geschichte über Fontanes Frau Emilie ausgedacht.
Ich fand das Thema Emilie ganz spannend, weil dann fokussiert man sich auch mal aus jemand aus Fontanes Familie.
Die Fakten waren vorgegeben, der Rest ist Mias Fantasie. Sage und schreibe 80 haben bei dem Schreibwettbewerb mitgemacht, von der 3. bis zur 13. Klasse. Und wer weiß, vielleicht tritt Mia Sophie in Fontanes Fußstapfen.
Ja, also es wäre, glaube ich, ein ganz spannender Beruf.
Lisa Krenzler hat das schon erreicht, wovon Mia Sophie noch träumt. Sie ist erfolgreiche Buchautorin, mehrfach ausgezeichnet. Und morgen bekommt sie noch den Fontane-Literaturpreis des Landes Brandenburg und der Stadt Neuruppin, freut sich Ivan Michelangelo da Prile, Vorsitzender der Fontane-Gesellschaft.
Mit Lisa Krenzler zeichnen wir eine Autorin aus, die sich abseits der ausgetretenen Pfade der Gegenwartsliteratur bewegt.
Mit direkten Bezügen zu Fontane.
Lisa Krenzler ist wie Fontane auch eine große Humoristin mit einer überall sprühenden Lust am Sprachspiel und an Wortneuschöpfung. Es gibt auch noch eine unmittelbare und direkte Verbindung, aber die verrät die Autorin dann erst bei der Preisverleihung in Neuruppin.
Mit 40.000 Euro ist der Preis verbunden. Die Stadt Neuruppin profitiert mit dem Preis wiederum vom großen Interesse der Literaturwelt an der Kleinstadt, ist sich Kulturamtsleiter Mario Zetsche sicher.
Mit dem Preis wollen wir natürlich auf Neuruppin fokussieren, werben, dass in Neuruppin ganz viel Kunst und Kultur angeboten wird, dass wir mit Theodor Fontane einen literarischen Fokus haben und darauf sind wir mächtig stolz.
Mitorganisatorin Uta Bartsch wiederum ist stolz auf die Vielfalt der Veranstaltungen bei den Fontane-Festspielen. Neben den Lesungen gibt es auch einen literarischen Fontane-Spaziergang.
Also es gibt allein diese Orte, die mit seinem Leben zu tun haben. Und dann gibt es natürlich auch die Orte, die mit seinem Werk zu tun haben. Er hat über den Tempelgarten geschrieben, natürlich über den Ruppiner See, über Freunde, über Häuser, auch die dort, wo Bekannte auch wohnten. Also man ist an den Schauplätzen seines Lebens und man ist auch an den Schauplätzen seiner Werke.
Dann werden drei Schauspieler aus dem Fernsehen Fontane-Lyrik vortragen. Theresa Mittelstädt, Jürgen Tonkel und Stefan Wilkening.
Wer vielleicht bei Fontane erstmal denkt, oh nee, muss nicht sein, aber den Schauspieler, den will ich mal live erleben. So ist es gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen über diese Hintertür der Prominenten auch wieder einen Zugang zu Fontane schaffen können.
Ja, und außerdem hat sich auch der Fontane Song Contest etabliert mit jungen Bands, die einen Song um ein Fontane-Gedicht gestrickt haben. Aus den vielen Einsendungen haben es drei bis ins Finale geschafft.
Also die Qualität der Finalisten, die ist natürlich großartig. Also es wird sehr schwierig sein, jetzt wirklich da eine Entscheidung zu treffen. Aber da soll das Publikum entscheiden, so soll es sein.
In Neuruppin beginnen heute die Fontane-Festspiele mit einem umfangreichen Programm. Und das dauert über das ganze Pfingstwochenende. Unser Kulturreporter Andreas Pötzel berichtete aus Neuruppin.
Morgen im RBB 24 Inforadio. Sie bringen Stabilität in Krisenregionen, vermitteln zwischen Fronten und schaffen Perspektiven für den Frieden. Ob als Soldatin, Polizist oder zivile Expertin, deutsche Peacekeeper sind weltweit im Einsatz. Was treibt sie an? Und wie sieht Ihr Alltag in internationalen Missionen wirklich aus? Fragen an Cornelia Taylor, stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Mattei fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Ja, dann kann ich mal sagen, tschüss, das war's von mir in dieser Woche und Michael Castricius ist bei mir im Studio, hallo.
Hallo Stefan, ab ins lange Wochenende.
Genau so ist es, ein langes Wochenende in der Natur, das haben sich wohl viele für diese Pfingsttage gewünscht, wird aber zumindest ab und zu feucht von oben, dennoch gibt's da gleich einen Tipp, nämlich...
Nämlich der morgige Tag ist der Tag des Gartens. Der wird auch im Berliner Stadtpark Lichtenberg groß gefeiert und soll die Bedeutung der Gärten, insbesondere der Kleingärten, betonen. Und den Gärten tut der Regen, der da auf uns zukommt, wahrscheinlich ja gut. Unsere Reporterin berichtet in etwa 15 Minuten aus Lichtenberg.
Das also gleich in der Sendung mit Michael Castricius. Apropos Wetter, wo wir schon dabei sind, schauen wir nochmal, wie es da aussieht in Berlin und Brandenburg heute Nachmittag. Da gibt es den Mix mit Sonne. Im Südwesten gibt es auch ein bisschen Regen oder sogar Gewitter. Und dazu bläst es ganz schön heftig aus südwestlicher Richtung. Temperaturen aktuell in Berlin-Steglitz 21 Grad, in Neuruppin 18, Rüdersdorf 23 Grad. Ja, das sind die Aussichten für heute Nachmittag. Ich sag tschüss und Werner Schoninger hat noch ein paar Tipps.
Machet gut. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tipps und vorher eine Gefahrenmeldung. Fuhr sich auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West liegen Reifenteile auf der Fahrbahn südlicher Ring Richtung Spreeau. Westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung ebenfalls 20 Minuten zwischen Potsdam Nord und Föben. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ortrand und Schwarzheide Stau nach einem Unfall plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin B5 die Straße Alt-Kaulsdorf Stadt auswärts. Sie ist in Höhe Chemnitzer Straße inzwischen geräumt, aber es staut sich noch ab Alt-Biesdorf. Und etwas länger brauchen Sie auch auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechselstraße und Dreieck Charlottenburg. In Friedrichshain und Treptow rund um die Elsenbrücke. In Kreuzberg am Schlesischen Tor, in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke rund um den Bahnhof Schöneweide und in Prenzlauer Berg an der Kreuzung Schönhauser Allee Schiefelbeiner Straße.
Damit ist es 13 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Wirtschaftsprognosen sind sehr volatil. Alle paar Wochen wird die vorherige Vorhersage korrigiert, eine neue Erwartung formuliert. Eine Sisyphus-Arbeit für zahlreiche Ökonomen. Heute waren die der Bundesbank mal wieder dran. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahresende nicht wächst. Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde noch ein leichtes Plus von 0,2% vorhergesagt. Als Grund wird vor allem die Unsicherheit in der US-Politik genannt. So sei die Entwicklung der Zölle nicht absehbar. Das treffe gerade die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von knapp 1%. Hintergrund sind die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus der schwarz-roten Koalition sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher gab es dazu jeden Monat etwa 1000 Visa. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Die linken Abgeordnete Bünger warf Dobrindt vor, die Betroffenen in die Illegalität zu treiben, da er die letzten legalen Wege für Schutzsuchende abschaffe. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Baumann warf Dobrindt vor, die Wähler zu täuschen, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde.
Das Brandenburger Innenministerium hat die Kritik von Flüchtlingen am Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt zurückgewiesen. Die Erstaufnahmeeinrichtung erfülle ihre Aufgaben wie Unterbringung, Versorgung und Betreuung auf Grundlage der geltenden Regelungen. Dabei würden humanitäre und rechtsstaatliche Standards berücksichtigt. Flüchtlinge hatten gestern die Zustände in der Einrichtung kritisiert. Sie beklagen unter anderem tägliche Kontrollen durch Sicherheitspersonal und Sozialarbeiter. Außerdem dürften sie das Zentrum nachts nicht verlassen. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Danach soll es vom kommenden Jahr an einen Grenzwert von 3,5%